Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich bin heute nicht alleine, denn wir sind heute jetzt zu dritt im Bunde. Auf der einen Seite neben mir Sepp Breuer. Wir arbeiten schon seit, ich weiß nicht wie lange schon zusammen, 2,5 Jahre oder so.
Länger.
Sebastian Breuer, bei uns auf dem Channel auch schon bekannt als derjenige, der mich gerne mal auseinandernimmt, der sich vor keiner Langdistanz scheut. 400 Kilometer ist eine lockere Lit-Einheit, wenn er mal ganz kurz hier mal die Insel abscout umrundet. 300 Watt Kniegas, gar kein Problem, Fettstoffwechsel des Todes. Freut mich, dass wir heute hier gemeinsam sitzen. Und ein Athlet jetzt mittlerweile seit einem Dreivierteljahr bei uns, würde ich sagen.
Ein Jahr, genau.
Genau ein Jahr.
Genau ein Jahr, stimmt.
Fritz Meinecke, deine Erfahrungen kennt man so ein bisschen aus dem Survival-Game medial. Du hast Seven Worlds Wild groß gemacht und bringst so deine, ich sag mal, Survival-Expertise mit in den Ultra-Distance-Sport. Demnächst steht Atlas Mountain Race für dich an. Bin gleich gespannt, was du gleich so ein bisschen berichten wirst von deiner Scouting-Tour. Und ich sag mal so, Kälteexpedition, Schlafmangel und Müdigkeit. Nein, das ist nicht die letzte 4-Stunden-Einheit, die wir gefahren sind, sondern das, was euch erwartet die nächsten Tage bei den Long-Distance-Rennen. Bin ich gespannt, was du gleich berichten wirst, wie du dich vorbereitet hast. Erstmal schön, dass ihr da seid.
Hallo, hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz kurzer Disclaimer, wir sitzen hier irgendwo zwischen Frühstücksbuffet und Rezeption. Das heißt, an alle, die zuhören, es gehen öfter mal Leute vorbei, es ist verhältnismäßig laut, aber draußen war gerade die Kettensäge am Start, deshalb haben wir uns nach innen verkrümelt. Nicht wundern, wir sind hier wirklich wir sitzen nicht im Tonstudio, von da an.
Wir sitzen wirklich literally einfach im Gang.
Genau, wir sitzen im Gang, ja.
Sehr gut. Fritz, erzähl mal ein bisschen, was machen wir eigentlich hier?
Ja, wir sind gerade im Gravel Camp, haben heute Tag 4, Entlastungs-Ruhetag. Und da haben wir gesagt, wir nutzen die Zeit mal für einen kleinen Podcast, haben jetzt 3 Tage gut was gemacht, verschiedenste Sachen. Von spontan Mini-Crash-Kursen über Tubeless-Setups und deren Reparatur. Gravel-Segmente, Straßensegmente, Anstieg, es war gefühlt schon mal alles dabei, von Sand, Schotter, whatever. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, war gut anstrengend. Und geht die nächsten Tage noch ein bisschen weiter.
Genau, Gravel-Camp hier. Wir dachten uns, Sepp und ich dachten uns, wir machen mal ein Gravel-Trainingslager. Auf Fuerteventura sind wir gerade, die Insel, die normalerweise bekannt ist für die Triathleten. Hotelanlage, muss man sagen, auch ein Brett. Gemeinsam mit 808 haben wir das organisiert, um einfach auch so eine Expertise mal den Leuten ranzutragen und, ich sag mal, auch so ein paar Inputs zu geben, wie du selbst schon gemacht hast in den letzten Tagen, über Fahrtechniken, wie man das Bike bei sandigen Passagen, schotterigen Passagen halten soll, was ein Tubeless-Setup nochmal ausmacht gegenüber einem Schlauch-Setup. Wie hast du die letzten Tage so empfunden, Sepp?
Sehr angenehm und sonnig.
Ja, ist geil, ja.
Also die Kombination aus Sonne, Gravel, gutem Essen, coolen Leuten, also wir haben sehr, sehr viel Spaß hier, muss man sagen. Und das Kontrastprogramm wäre halt der deutsche Winter. Von da an, uns geht es sehr, sehr gut. Wir haben wirklich viel Spaß und alles wunderbar. Alles Paletti.
Genau. Ich würde sagen, die Leute haben jetzt den ersten Dreierblock gut überstanden. So langsam hat man gestern, das war der längste Tag, auch gemerkt, dass die Gruppe doch vom Leistungslevel ein bisschen heterogener wird. Das bildet sich gerade ein bisschen auf, die Schere leistungsfähig und ich werde langsam ein bisschen müde, klafft ein bisschen auf, deswegen ist heute absolut der Ruhetag angesagt. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall nochmal 2 längere Ausfahrten einbauen, sind nochmal geplant. Die letzten Tage nochmal ein bisschen technische Passagen auch gehabt. Wie fandet ihr gestern die Sandpassage? Weil, wie kam der gut da durch? Ich fand's geil.
Fritz zuerst bitte.
Also ich kann mich an eine sehr, sehr gute Situation erinnern, als wir in die Dünenregion reingefahren sind. Das ist so ein bisschen südlich, nicht auf der Spitze, aber erkennt man ziemlich gut auch auf der Karte oder bei Komoot, für die schon mal hier waren. Und da gab es so einen Abschnitt, der für mich sehr, sehr ruppig war. Und ich dachte mir sofort, warum fahre ich echt Gravel? Ich habe zu Hause einen Fully, mit dem ich auch das Atlas fahren möchte. So, was ist das für ein Quatsch hier gerade? Und dann kam so ein bisschen fast schon Zorn durch und dachte ich mir so, und jetzt hacke ich rein. Und merkte dann aber, okay, wenn ich irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit, muss ich natürlich erstmal leisten können durch Wattzahlen, auf den Bock kriege, dann fühlt sich das wieder anders an, weil du dann mehr drüber fliegst. Man kennt es vielleicht ein bisschen vom Autofahren bei so Kopfsteinpflaster. Wenn du halt da mit 80 rüberfährst, merkst du es eigentlich nicht mehr. Und dann kam man an so eine Abzweigung. Sepp stand da und meinte so, und wie war's? Und ich habe gesagt, das war eine komplette Vergewaltigung. Gerade die Nummer. Und er so, hä, wieso, war doch okay. Also war witzig, war gut. Ich habe mir definitiv meinen Fully gewünscht. Ich glaube auch, so Gravel-mäßig, dass ich für mich persönlich, ich kann das mal machen, auch für 1, 2, 3 Stunden, aber wenn ich überlegen würde, dass ich so eine Passagen 6 Tage am Stück mit dem Gravel fahre, da fällt mir wirklich alles auseinander, ne? Das ist schon auch eine harte Belastung, und wenn man das jetzt mit Straßenfahren vergleicht, ist das schon hardcore. Macht trotzdem Spaß, und was mir auch gestern wieder aufgefallen ist, also es ist halt so unterschiedlich, ne? Du sagst, fährst irgendwie Gravel, bisschen Offroad, aber du hast halt Passagen, die ich wirklich komplett auseinandernehmen, wo du denkst, das kann das Material nicht überleben, und hast du Passagen, wo du plötzlich leicht bergab, Rückenwind, gute Spuren, und wie wir dann gestern im kompletten Team irgendwie mit 45 km/h einfach rüberknallen, wo du denkst so, hä, wie geht das? Ja. So, ne? Also ist schon geil und wild und ein Wechselbad der Gefühle.
Wo stehst du jetzt in der Com-Liste auf Position 9, war das, glaube ich, oder?
Ja, irgendwo war ich plötzlich bei Position 9, also keine Ahnung, ja, vielleicht wenig befahren, aber
vielleicht fahren wir nächsten Tag mal vorbei und attackieren nochmal, jetzt wo man es weiß.
Also aus meiner Sicht kann ich sagen, diese Sandsektion, also so ein bisschen dieser Mix aus Sand mit ein paar Steinen mittendrin und unfassbar viel Rückenwind, muss ich sagen, ich finde das extrem flowig, es ist schön zu fahren, das macht richtig Spaß, wenn das Fahrrad unter einem arbeitet.
Ganz kurz, das ist genau das Gegenteil von dem, was
du gesagt hast. Ja, aber das ist, da arbeiten wir uns aber hier langsam hin, also ja, wir haben das gestern ja auch das Feedback schon so ein bisschen von allen so ein bisschen gehabt, so hey, wenn man da so ein paar Ratschläge oder Tipps und Tricks berücksichtigt, dann wird es halt auch irgendwann einfacher, und dann ist es so, dass das Fahrrad wirklich sich den Weg sucht und unter dir arbeitet, und du merkst es einfach schon ganz anders. Du machst es mit dem Oberkörper ein bisschen mit, dann fühlt sich das Ganze komplett anders an. Ich bin ja dann noch ein Stück umgedreht und meinem Bruder entgegengefahren mit Gegenwind. Das ist dann halt schon mal eine andere Nummer, ne? Dann kommst du gar nicht vorwärts, dann ist ruppig, dann bremst du bei jedem Stein- und Sandpassage richtig ab und musst wieder Geschwindigkeit aufnehmen, kostet dich deutlich mehr Energie. Aber wenn du da mit Rückenwind drüber segelst, muss man sagen, ist das schon mit der richtigen Technik richtig viel Fun.
Voll. Ich finde auch gerade, wenn diese Vibration mit reinkommt, das kann man mal temporär für einen Kilometer, zwei auch ganz gut kolorieren. Aber wie du schon sagtest, wenn dann 6 Tage auf dich zukommt, das ist auch etwas, was halt einfach extrem müde macht. So, man kann halt sagen, irgendwie Watt ist Watt und der Kohlenverbrauch ist irgendwie auch gleich, das stimmt schon. Aber Vibration, Erschütterung, das ist auch nachweislich in Studien nachgewiesen worden, das macht dich müde. So, nicht umsonst gibt es bei Roubaix halt Bikes, die versuchen über, oder Teams, die versuchen über Luftdruck etc. halt auch ein bisschen Federweg reinzubauen, Bikes, die mit Federgabel auf einmal kommen, um so ein bisschen diese Erschütterung halt zu minimieren, weil es das einfach komplett grau macht. Deswegen kann ich mir absolut vorstellen, wenn du jetzt gerade die letzten Wochen nur vom Fully trainiert hast, ja, jetzt auf dem Gravel, ist natürlich hart. Sepp, vielleicht ganz kurz da an der Stelle, du proklamierst ja so ein bisschen, dass jetzt in Zukunft im Gravel neue Laufradgrößen entgegenkommen, ne? Um das ein bisschen auszugleichen.
Ja, ich glaube, da erzähle ich jetzt irgendwie kein Geheimnis, dass 32 Zoll ja definitiv auf uns zurollt.
Meinst du, das sieht scheiße aus?
Das sieht bei Athleten in deiner Körpergröße tatsächlich scheiße aus.
Damn! Hast du mich gerade klein genannt?
Ja, es ist am Ende wirklich, also für mich natürlich optisch wahrscheinlich am Ende deutlich besser als für dich, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Wenn man dann halt noch kleiner ist, dann ist es wahrscheinlich auch dann wieder die Frage, ob man nicht dann wirklich bei der alten Laufradgröße bleibt. Du hast natürlich den Vorteil wie damals von 26 auf 29 Zoll im Mountainbike-Sport, dass du halt einfach über die Hindernisse deutlich einfacher drüber rollst, weil desto größer das Laufrad, desto einfacher rollst du halt drüber, wenn du erstmal in Bewegung bist. Das heißt, wenn die Masse in Schwung kommt, dann läuft das Moped halt. Ist natürlich in so Sektionen dann deutlich einfacher. Es wird schwieriger, wenn es dann technisch bergunter geht, weil du bist einfach nicht mehr so wendig. Du fährst halt wirklich mit dem Öltanker da bergunter. Mhm. Dann wird es halt schon wieder vom Wendekreis halt auch ein bisschen schwierig am Ende. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, weil 32 Zoll heißt ja nicht nur größeres Laufrad und wir fahren dann 40 mm Reifen, sondern dementsprechend werden natürlich auch Innenmaulweiten angepasst, es werden Reifenbreiten angepasst. Das heißt, das, was wir jetzt noch irgendwie als Monster-Gravel-Bikes oder auch Mountainbike-Reifen im Gravel-Sport sehen, das wird dann halt der Standard werden, ja, dass wir dann irgendwie mit 60 mm da auch vielleicht auch so als größere Größe schon wieder durch die Gegend fahren. Dann kann man natürlich noch viel mehr dann auch am Ende über Luftdruck machen, Federung braucht es dann vielleicht noch ein bisschen weniger. Aber lass uns einfach mal überraschen. Also ich selbst bin es noch nicht gefahren. Ich freue mich drauf, einfach um das mal auszuprobieren.
Klar.
Um dann halt am Ende ein Feedback geben zu können, ob ich es jetzt cool oder schlecht finde.
Ja, bin gespannt, wie es optisch aussieht mit kleineren Fahrrad.
Ja, und außerdem muss man halt auch sagen, die Bike-Industrie muss halt weiterhin ihr Geld verdienen. Ja, sehr gut, das ist der Hauptgrund, warum wir das machen werden. Von da an wird es eh nicht wahrscheinlich keinen Weg drumherum geben. Also ich meine, die ersten Räder gibt es ja schon. Ich weiß, dass die Firmen viele Firmen bereits daran arbeiten, ob jetzt reifenseitig, felgenseitig oder auch fahrradseitig. Das ist eine Sache, das werden die irgendwann aus der Schublade ziehen und dann kaufen wir uns alle 32 Zoll Laufräder und Rahmen, Kompletträder.
Ich bin gespannt. Komm in Sepp Breuers Gruppe, wenn du mehr erfahren willst über die Zukunftstheorien des Radsports. Alright, lass uns mal gleich so ein bisschen den Transfer schon mal machen in das, was dich, Fritz, die nächsten Wochen bald erwartet. Wir haben das Atlas Mountain Race für die, die auf unserem Kanal eher im Crit Race unterwegs sind, in der Straßenrennsport. Die haben jetzt vielleicht keinen Peil, was das ist. Das kannst du ja gleich ein bisschen mal näher erklären. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen mal gemeinsam diskutieren, was da relevant wird, was da in den nächsten Tagen auf dich zukommt. Ja. Und wie vielleicht auch deine Erfahrung, das würde mich echt interessieren, wie deine Erfahrung aus dem, ich sag mal, Überlebenssport, den du in der Vergangenheit gemacht hast, was wenig auf dem Rad stattfand, aber wie du diese, ich sag mal, Skills mit reinbringen möchtest und kannst. Weil ich glaube, da hast du ein großes Skillset aufgebaut. Nicht umsonst sagen Sepp und ich sehr häufig so, ey, müssen uns mal eine Scheibe von dir abschneiden, wie du dich vorbereitest auf Inhalte und auf Rennen. Deswegen erklär du am besten mal, Atlas, was geht ab?
Ja, also Sepp kann es bestimmt auch sehr gut, er ist ja schon ein bisschen gefahren, aber genau, das Atlas Mountain Race ist in Marokko, ist ein 1350 Kilometer langes Ultra-Race durch die Berge und Wüsten Marokkos mit 24.000, 25.000 Höhenmeter. Du hast drei Checkpoints, du hast Start, du hast Ziel und es ist ungefähr 50-50, was Straße und Offroad angeht. Und da hast du von leichten Gravel-Passagen über sehr ruppiges Gelände, über auch immer mal wieder Hike-and-Bike-Sections, wo du dann wirklich dein Fahrrad schieben musst, wo du es tragen musst, wo du auch mal mit wandern musst, wo du vielleicht auch an gewissen Passagen, ist auch kein Geheimnis mehr, durch den Fluss musst, immer wieder, mehrfach, hunderte Male, vielleicht sogar nachts. Das Ganze startet um 18 Uhr, was natürlich noch besonders macht. 8 Tage Time Limit. Man hat an jedem Checkpoint eine Cut-Off-Zeit. Das ist sicherlich für die interessant, die es halt wirklich im Überlebensmodus fahren und einfach das überhaupt finishen wollen. Worum es mir natürlich auch geht, in erster Linie da einfach anzukommen. Natürlich mit der bestmöglichen Performance, die ich leisten kann. Aber ich fahre natürlich nicht um irgendeine Platzierung, eine Top 10, Top 20 oder irgendwas mit. Das kann ich auch überhaupt gar nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wer da so am Start ist. Bei mir ist es Ankommen und im Nachhinein stolz drauf sein und richtige Entscheidungen getroffen zu haben, nichts verplempert zu haben. Das ist so grob mein Gedanke dazu. Und Besonderheiten, was Marokko angeht, da kann Sepp vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ist einfach, wir sind in Afrika, ne? Wir sind nicht mehr in Europa. Die Versorgungslage, die Mentalität, das ist da alles ein bisschen anders. Ich war schon dreimal in Marokko. Ich war Anfang 2025 mit dem Gravelbike auf einer kleinen Bikepacking-Tour unterwegs alleine und war jetzt im November letzten Jahres wirklich auf der Original-Track-Strecke vom neuen Atlas Mountain Race. Dann hab mir das ein bisschen angeguckt mit noch zwei Kumpels zusammen und ja, da gab's dann halt auch mal Gerstensuppe mit Ziegenmilch. Da verzichte ich dann drauf beim nächsten Mal, das hat nicht so gut funktioniert. Und ja, also die Essenslage ist speziell. Ja, ich schmeiß mal den Ball einfach rüber zu Sepp. Vielleicht fällt dem noch ein bisschen was ein, weil da ist das ja in der Praxis schon ein bisschen mehr durchlaufen.
Doch bevor es gleich weitergeht mit den spannenden Erzählungen von Sepp beim Atlas Mountain Race und Fritz Vorbereitung. Wir sind hier gerade im Gravel Camp von Science, gemeinsam mit Sepp Breuer, organisiert von unserem Partner 808. Also falls auch du Bock hast, dich mal professionell vorzubereiten, demnächst steht unser Mallorca Camp an. Da kannst du dich noch rechtzeitig anmelden, wenn du möchtest. Oder halt im kommenden Jahr auch beim Gravel Camp. Das werden wir definitiv nochmal austragen. Und falls auch du Bock hast, demnächst auf Gravel Racing und Ultra Racing und sagst, ich möchte das Ganze mal ein bisschen mit Hilfe angehen, denn ich bin vielleicht so ein bisschen überfordert mit der einen oder anderen Materialauswahl und der Coach Sepp kann auch so ein bisschen Input nochmal geben und Lukas kann gerne mein Training mal machen, dann melde dich doch gerne bei uns bei science.cc für ein Coaching. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen. Dort können wir dich einmal beraten und mal gemeinsam besprechen, ob das Coaching genau das Richtige für dich wäre oder auch ein etwaiger Trainingsplan. Und jetzt geht's weiter.
Aber ganz kurz, bevor ich eben was sage, ne? Du hast gerade gesagt, ich will erstmal durchkommen und Platzierung und sowas ist mir egal. Bei so einem Rennen, haben wir ja schon die Tage mal drüber gesprochen, die Tatsache, dass wenn du durchkommst und du bereitest dich maximal vor, durchzukommen und es gibt halt bei anderen, die es ein bisschen ein bisschen drauf los reinfahren, die Tatsache, dass du durchkommst, wird, glaube ich, eine super Platzierung sein. Das muss man einfach sagen. Das ist so eine hohe Quote, die, glaube ich, scratcht bei dem Rennen.
50%.
Ne? 50%.
Ja. 50% so der generelle Durchschnitt, glaube ich, bei den ganzen Nelson Tree Events, also bei dieser Mountain Race Series, wo er auch nach das Hellenic in Griechenland und das Silk Road in Kirgistan dazu zählt. Und wer so ein bisschen die Szene verfolgt um diese Rennen, der weiß auch, dass Nelson als Race Director sagt, kommen mehr als 50% der Leute ins Ziel, wird die Strecke angepasst. Das ist halt wirklich auch sein Motto, Ziel. Da macht er auch kein Geheimnis draus. Und ich sag mal so, dieses Jahr 2026 ist die Strecke neu angepasst. Also dementsprechend wird da, glaube ich, recht gut schon ausselektiert. Als ich jetzt, wie gesagt, im November da war, ich bin ja nun auch schon ein bisschen was, habe ich schon nur gesehen, aber es ist halt schon nochmal ein anderes Level. Es sind schon wirklich brutale Anstiege. Wir sind im Februar da, wir können oben Schnee und Eis auf den Pässen haben. Du bist halt auch schon gut abgeschieden und du kommst dann halt auch in kleine Ortschaften. Da gibt es immer mal wieder was. Du musst einfach Glück haben, dass was auf hat oder dich irgendwie da mit Handzeichen durchfragen, ob gerade irgendwer jemand kennt, der mal einen Shop aufmachen kann. Weil da ist kein Supermarkt oder keine Tankstelle, wie wir es jetzt kennen. Ja. Das sind halt so kleine Verschläge in gefühlten Lehmhütten, Höhlen, wo dann irgendwie Kekse und also das ist ganz wild. Aber irgendwie ist es das natürlich auch das, was es ausmacht. Und wenn ich an meine Bikepacking-Tour denke, Marokko, bei uns in Deutschland oder generell Europa, wenn du eine Tankstelle hast, gerade beim Radfahren kennt man es ja, ist immer so ein geiler Versorgungspunkt. Du kriegst alles, gekühlte Getränke, vielleicht noch ein Eis, lecker, ne? Also in Marokko, das, was ich erlebt habe, ungefähr 9 von 10 Tankstellen haben nur Sprit. Das war's. Da gibt's keinen Shop oder irgendwas. Ich war sehr verwundert und wenn du halt mal Glück hast, dann gibt's da mal auch was. Das habe ich, glaube ich, auf meinen 1700 Kilometern im Februar letzten Jahres 2-mal gesehen. So, dann war noch Ramadan. Da war dann gar nichts mehr los. Also es ist speziell, ja. Aber wie gesagt, 50% Ausfallquote, mal gucken, wie es dieses Jahr ist, aber ich glaube, das ist schon sehr intensiv alles, ja.
Wow, Wahnsinn. Jemand, der es relativ gut sogar schon gefinisht hat und also ein bisschen Erfahrung hat. Sepp, erzähl mal so deine Experience vom Atlas in dem Fall.
Ja, ich glaube, so viel ist gar nicht mehr jetzt hinzuzufügen, was Fritz gerade schon erwähnt hat. Jetzt haben wir ein bisschen angeschnitten. Für mich das Härteste bei dem Rennen ist neben dem Untergrund auch definitiv die Temperaturen. Also während du tagsüber Eier kochen kannst, frieren dir nachts die Eier ab.
Ja.
Also es ist halt wirklich du kannst tagsüber 30 Grad haben, teilweise sogar noch ein bisschen mehr. In der prallen Sonne, die da halt richtig ballert und nachts hat es dann auch gerne mal minus 5 Grad und ist wirklich unangenehm kalt. Du siehst teilweise auch Schnee. Das hatte ich in dem Jahr, wo ich Dritter geworden bin, dass es halt wirklich auf der Hochebene oben auch so richtig Schneeflocken hatte. Das macht es dann wirklich schon super unangenehm. Das heißt, du musst auch klamottentechnisch sehr gut vorbereitet sein. Du musst dich halt schnellstmöglich anziehen, wenn die Sonne halt mal weg ist, weil sobald es schattig wird, dann geht es mit den Temperaturen schlagartig runter. Und das ist so, glaube ich, das mit das Härteste. Und wenn dann noch so Sachen dazukommen, wie du musst dann irgendwie durch den Fluss durch da oben am ersten oder zweiten Tag schon. Also ich gehe davon aus, dass die Ausfallquote dieses Jahr wahrscheinlich weit über den 50% liegen wird, was nicht dazu führen wird, dass Nelson das Rennen nächstes Jahr wieder einfacher machen wird. Also das ist Quatsch.
Der Typ ist wirklich krass.
Ja, das ist halt einfach so. Ja, das ist, also wenn man das als Europäer angeht, das Rennen, da muss man einfach sagen, ist es eine Infrastruktur, die man halt so gar nicht kennt. Ich bin damals das allererste Mal, als ich das Rennen gefahren bin, im ersten Jahr nach Marokko gekommen und war wirklich, ich habe das, glaube ich, damals auch im Video gesagt, so ein bisschen kulturschockmäßig unterwegs. Wenn du Marrakesch siehst, dann geht es noch halbwegs und dann kommst du halt in die Bergdörfer, dann hängen teilweise die toten Tiere in der Sonne am Balkon irgendwie das ist halt ein komplett anderes Leben da. Auch wir haben die Tage so ein bisschen im Scherz drüber gesprochen. Du fährst zum Beispiel abends, ich glaube gegen 18 Uhr ungefähr, fährst du durch die Dörfer durch und dann wird zum Gebet ausgerufen. Das ist auch für uns halt super ungewohnt alles.
Ja.
Hat jetzt überhaupt nichts Gefährliches oder irgendwelche Vorurteile ganz und gar nicht. Aber es ist halt einfach super ungewohnt und das trägt, ich sag mal, am Ende überall so ein kleines bisschen dazu bei, dass du halt außerhalb deiner Komfortzone unterwegs bist. Und sobald du außerhalb dieser Komfortzone unterwegs bist, ist einfach alles hart. So, und dann kommt halt diese körperliche Belastung noch on top, die du halt einfach hast von dem Rennen. Das übrigens im Hintergrund ist gerade ein DT Swiss-Laufradsatz, Freilauf. Ja, und das macht es halt am Ende wirklich aus, dass das Ding einfach brutal hart ist und die Ausfallquote immens hoch ist. So hoch wie eigentlich, glaube ich, bei keinem anderen Rennen, muss man sagen.
Ja, das ist es halt einfach. Ne? Das heißt, es bedingt halt auch einfach so eine extrem krasse Vorbereitung für dieses Event, so was viele vielleicht auch ein bisschen unterschätzen. Ich meine, wir hatten den Talk ja vor ein paar Tagen. So manche gehen halt da ein bisschen ja, wollen wir doch mal sehen, oder ich challenge mich, was habe ich gesagt, ich challenge mich, dass ich vor Ort erst sehe, was auf mich zukommt, so, das nochmal als extra Aufgabe, so, ich bereite mich nicht so wirklich vor, das ist natürlich dann die, erhöht die Ausfallquote massiv. Du hast die Schwarzstrecke dir schon angeschaut, als Bikepacking-Event, was sind so die, würdest du sagen, gefährlichsten oder spannendsten Stellen, sagen wir es mal lieber so, der Strecke, und was glaubst du, muss man mitbringen, um dieses Event sauber zu fahren?
Muss noch dazu sagen, also das Rennen ist ja 1350 Kilometer, ich habe mir nur die ersten 300 Kilometer, beziehungsweise 350 angeguckt, den Rest noch nicht, das waren auch genau die Kilometer, die neu waren, die ich einfach nochmal durchchecken wollte. Ich war tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das cool ist, macht man das, beraubt man sich da selbst so ein bisschen der Erfahrung, aber für mich ist es halt auch schon race-orientiert so, und ich glaube, jeder, der halt irgendwie, keine Ahnung, Formel-1-Fahrer ist oder aus dem normalen Rennsport ist, sich eine Strecke vorher anzugucken, ist das Normalste der Welt. Und ich dachte mir so, naja, ich kann mir quasi zumindest mal andere Leute so ein bisschen fragen, um einfach Sachen realistisch einschätzen zu können. Ist einfach eine gute Vorbereitung für mich. Die ersten 300 Kilometer kennt aber keiner. Die kann ich mir auch noch auf dem Satellitenbild angucken oder bei Komoot. Ich will eh noch ein bisschen trainieren. Und warum nicht einfach dahin und das mal abchecken? Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und jetzt habe ich gerade die Frage vergessen.
Ich habe gesagt, was sind so die gefährlichsten Punkte, aber die spannendsten Punkte, auf die man sich so einstellen muss?
Ich glaube, ein Punkt, da bin ich gespannt, was Sepp noch dazu sagt, weil das ist eine Sache, die ich jetzt oft auch in Marokko erlebt habe, ist das Thema Hunde. Auf der Bikepacking-Tour Anfang des Jahres habe ich wirklich massivst mit Hunden Probleme gehabt. Also ich war irgendwie in so einem Abschnitt drin, ist auch nicht beim Atlas Mountain Race die Stelle gewesen, da waren wirklich, keine Ahnung, hunderte Hunde, die irgendwie in so einem Waldstück gelebt haben, und es war alles voll, und ich habe immer mir ein Auto angehalten, das mich da raus eskortiert hat. Und dann
hier raus.
Ist halt wirklich so, ich muss raus. Und dann gab es eine Szene, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Da fahre ich und gucke quasi rechts in so ein freies Gebiet, und da lag einfach ein toter Esel auf dem Rücken, und da waren so 5, 6 verwilderte Straßenhunde, die mit ihrem Kopf in diesem Esel gegessen haben. Ach, und quasi die ganze Schnauze alles blutrot war. Also kennen wir sonst eigentlich nur aus Afrika und irgendwelchen Löwen-Dokus und Zebras. Und dann dachte ich mir so, holy shit, was geht hier ab?
Ich möchte nicht der Esel sein.
Bei der Testtour, jetzt bei den ersten 300 Kilometern, hatten wir auch wieder 2, 3 Hundesituationen, die aber nicht, also die waren nicht so schlimm, die waren eher normal, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass ich mittlerweile ein bisschen abstumpfe, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr weiß, wie es funktioniert, vielleicht auch ein bisschen mehr Angst verliere, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich liebe Hunde, so, ohne Frage, aber wenn du in Europa oder, naja, sagen wir mal Deutschland unterwegs bist, sind Hunde halt irgendwie, die sind auf dem Grundstück, die sind hinter Zaun, die bellen mal, die sind an alleine, ist eigentlich alles entspannt, aber dort in diesen Gebieten, wird Sepp vielleicht auch bestätigen, hast du halt sowas wie Hütehunde. Ja. Und Hütehunde haben halt einen ganz klaren Auftrag. So, und da ist kein Zaun, da ist meist auch keine Kette, und die sind nicht alleine, die kommen dann zu dritt, zu viert, und dann wird's halt schwierig. Ja. So, Sepp meinte jetzt die Tage, ein ganz super Tipp, einmal mit dem Hinterrad ein bisschen bremsen, dann hauen die ab.
Was ist aber, wenn sie es nicht abtun?
Dann stehst du nämlich, weil du langsam bist. Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe bei mir irgendwie gemerkt, lässt sich einfach sagen, aber du brauchst so eine gewisse Dominanz irgendwie einfach. Vielleicht merken die das auch. Aber wenn du natürlich da völlig in dich gekehrt bist, was tatsächlich gut bei mir funktioniert jetzt in Marokko, ist erstmal, also wenn es eine Bremssituation ist, wenn du bergauf gehst und merkst, ich habe keine Chance, ich komme nicht weg, absteigen, Fahrrad zwischen mir und den Hund, Steine aufheben. Wenn du den Stein aufhebst und nur schon hochhältst, hat es bei mir zu 80% schon funktioniert, dass die abhauen. Ach, krass. Weil, glaube ich, genau das ein Ding ist, wie es die Einheimischen machen, die schmeißen halt Steine auf die Hunde. So, und es gab jetzt bei mir auch Situationen, wo ich dann auch Steine geschmissen habe, nicht auf die Hunde, sondern in die Richtung vor die Hunde und so weiter. Das hat bei mir am besten funktioniert, aber halt auch immer eher als Endvariante, ne? Mhm. Wenn die jetzt einfach nur neben mir ein bisschen parallel laufen, ist kein Problem, aber bei mir kommt's, oder in dem Moment, wo du in einem Anstieg bist und dann noch deine 8 km/h fährst, ja, dann habe ich keinen Bock, da die ganze Zeit den Hund an meiner Wade zu haben, und dann greife ich halt zu so Situationen, und das hat jetzt bei mir ganz gut funktioniert. Und es ist aber auch was anderes, wenn du nach 3 Tagen völlig offen in Marokko unterwegs bist, psychisch schon halb am Ende, und dann nachts wieder so eine Situation kommt aus dem Nichts und du 4 Hunde um dich rum hast.
Ja, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich in der Situation wäre, da wäre ich auch ganz schnell an dem Punkt, dass ich sage, komm, ich gebe auf, ich bin der Esel, mach.
Du siehst dann auch schon halt aus wie der Esel, das ist das Problem.
Genau, liegt ja schon so halb am Rücken. So. Ja, ist das jetzt Situation oder nicht? Okay, also Hunde ist auf jeden Fall eine Sache. Ich habe so ein bisschen die Benchmark von deinem Atlas Mountain Race, Sepp, damals 2023, ne, war das. 103 Stunden, 1356 Kilometer, 21.000 Höhenmeter, Normalized Power 174 Watt, 134 Watt Average. Und das von einem, der so eine 360er-Schwelle mitbringt.
So, Scheiße.
Thema Training.
Das wird gut, ey.
Thema Training. Bei dir, Fritz, wir haben jetzt bei dir in den letzten 365 Tagen, also gesagt, wir sind ja ziemlich seit gut einem Jahr dabei, erstmal riesen Respekt vor all dem, was du schon auch absolviert und gemacht hast. Man muss ja sagen, du bist ja auch im Ausdauersport etwas Quereinsteiger. Der Typ hat ja 20 Jahre Erfahrung, Vorsprung. Wir haben jetzt im letzten Jahr abgearbeitet, 521 Stunden. Das heißt also, von diesen 521 Stunden, die du erstmal schon gearbeitet hast, muss man sagen, ist jetzt auch schon irgendwie 20% theoretisch, oder wenn nicht mal mehr, mal ganz schnell das Rennen.
Ja, ja, klar.
Wir sind schon bei 18.000 Kilometer in den letzten 365 Tagen. Hat das richtig was gemacht mit dem Northcap 4000, mit Ram und so weiter. Hast du richtig viel Volumen trainiert. Wir haben Hit-Intervalle auch schon gemacht. Erstmal Frage an dich. So von der Leistung, von der Physiologie, fühlst du dich vorbereitet?
Ja, er ist Local Legend am Leuchtturm, er ist vorbei.
So nämlich, ich habe mir die Local Legend geholt und ausgebaut gestern.
Ja, das muss ich erklären.
Das ist so ein kleiner Insider hier. Ich wohne ja in Magdeburg, bei mir gibt's irgendwie nur Acker und keine Höhenmeter und nichts, müsste man Harz fahren. Und deswegen habe ich hier nach unseren Group Rides den Leuchtturm in der Nähe genutzt, der ist irgendwie so 7,5 Kilometer entfernt. Und da gibt's halt so einen Anstieg und den bin ich halt die ganze Zeit hoch und runter gefahren, um noch ein bisschen Höhenmeter zu sammeln. Und währenddessen hatte ich ein bisschen Zeit und dachte mir so, ich guck mal ins Strava-Segment rein, wie hier so die Local Legend ist. Und dann habe ich mir die am Tag 2 gleich mal geholt und habe noch mal ein bisschen draufgelegt, habe dann 10-mal Leuchtturm hoch und runter gemacht. Und seitdem ist hier in der Gruppe immer so ein Leuchtturm das Thema.
Bei gestern wie viel Leuchtturm bist du jetzt?
16. Ich bin gestern noch 5-mal hoch und runter. Ich wollte immer die 2000 Höhenmeter irgendwie am Tag voll machen, so aus Trainingssicht. Und genau, das war echt ganz witzig. Und ich kann mich auf jeden Fall noch an letztes Jahr Januar erinnern, wo ich dann wirklich das erste Mal strukturiert trainiert habe, das erste Mal sowas wie 30-30er und keine Ahnung was. Und als ich die ersten ein, zwei Male gemacht habe, dachte ich mir so, okay, ich bin noch nie Rad gefahren in meinem Leben. So, hä? Ja. Also weil Radfahren war für mich halt sonst so, ich habe halt Bikepacking-Trips gemacht, bin auch von Berlin nach Istanbul gefahren, 2500 Kilometer. Wenn ich jetzt zurückdenke und daran denke, wie ich mich da gefühlt habe, denke ich mir so, ja, du hast ja auch alles falsch gemacht. So, von der Ernährung braucht man gar nicht erst anfangen, weil das einfach völliger Quatsch war und viel zu wenig und alles. Und nee, genau, also gerade die ersten Intervalle, die waren halt schon brutal. Das hat sich relativ schnell eingepegelt, immer noch anstrengend, aber man kannte diese Belastung und vorher war es halt so, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt irgendwie. Und ja, mittlerweile habe ich natürlich auch durch das eine Jahr immer mal wieder so kleine Pausen gehabt, wenn man irgendwie mal krank ist, dann ist man vielleicht auch irgendwie mal 2 Wochen im Urlaub und dann merkt man so, okay, die erste Session ist schon wieder hart, aber ich merke, dass mein Körper relativ schnell jetzt wieder reinkommt. So, ich hatte jetzt hier vor dem Trainingslager leider auch 2 Wochen ein bisschen ruhiger gemacht, weil leichte Erkältungssymptome und ich wollte es jetzt nicht verschleppen, gerade vom Rennen und vom Camp. Und dachte mir so, ah, jetzt 2 Wochen eher wenig gemacht und jetzt hier ins Camp und so. Aber gefühlt war das relativ schnell wieder da und das gibt natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein und macht dann auch Spaß, wenn man merkt, der Körper verliert das nicht. Und,
ja, das kann ich als, als Coach sich von außen kann ich das auch sagen, damit muss ich auch mal wieder mit Sepp diskutieren, so schnell verlierst du auch in einer Woche Erkältung deine Leistungsfähigkeit nicht, es ist am Anfang halt einfach so, das Gefühl ist nicht wirklich da, also man fährt das erstmal Intensität und denkst, ach du Scheiße, wo ist mein ganzer Motor hin, der ist alles weg, die Schwelle ist weg. Die Tatsache, dass es aber vor ein paar Tagen, gestern, dein 30 Minuten Lifetime-PB auch noch gefahren bist. Das
war geil.
Mal eben so spontan, war auf jeden Fall nochmal ein gutes Zeichen, dass du physiologisch auch meiner Meinung nach relativ gut gerade unterwegs bist. Ich würde auch sagen, nach diesem Volumentrainingslager, was wir hier machen, weil auf der einen Seite ist es natürlich, ich sag mal, Erfahrung weitergeben von Sepp zum Beispiel, was so Gravel-Technik, Material anbetrifft, wie man nochmal eine Sections fahren kann, wie man schnell auch Gravel fährt, effizient Gravel fährt, wie wir es einmal geübt haben, aber gleichzeitig natürlich auch einfach ein High-Volume-Trainingsblock. So, danach werden wir jetzt auch mal, dass ich schon mal Bescheid weiß, ein bisschen nochmal kurz runterfahren, dann die letzte Prep-Phase und dann schicken wir dich rein. Ja. Dann ist quasi meine Arbeit an der Stelle erledigt mit physiologischer Vorbereitung, dann geht's in die um die Umsetzung, können wir gleich mal im Detail noch drüber sprechen. Gibt es irgendwas, Sepp, was du aus deiner Erfahrung jetzt mit all den ganzen Events, die du schon gefahren bist, gelernt, mitgenommen hast, was du vielleicht auch nochmal für all diejenigen, die sich für so ein Thema interessieren, noch mitgeben könntest? Also vor allem jetzt nicht Material oder technische Seite, sondern halt einfach physiologisch, wie man das rangeht. Sollen wir dann die ersten 100 Kilometer lossprinten?
Also erstmal einen Komm holen.
Genau.
Leuchtturm.
Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist das Ziel am Ende? Also will ich auf Ankommen fahren, will ich auf vordere Platzierung fahren, habe ich eine gewisse Zeit im Kopf, die ich das Rennen, in der ich das Rennen absolvieren möchte. Ich glaube, das Allerwichtigste, am ersten Tag ist jeder frisch. So, da fällt halt jeder los, jeder ist irgendwie, auch wenn das Rennen erst um 18 Uhr startet, was das Ganze nochmal härter macht, weil du einfach schon den ganzen Tag in den Beinen hast, beziehungsweise irgendwie rumgelungert hast, bevor es dann um 18 Uhr losgeht und du direkt in die Dunkel reinfährst. Ich glaube, das Allerwichtigste ist mental gesehen, sich am Anfang so ein bisschen zurückzuhalten, weil es wird definitiv hart werden. Da gibt's keinen Ausweg. Das heißt, am Anfang nicht sinnlos, irgendwelche Körner zu verschießen, egal wie schnell alle anderen um dich herumfahren. Du musst irgendwie bei deinem Rhythmus bleiben. Du musst auch bei deiner Strategie, oder das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen mein Standing, dass ich sage, ich muss mehr auf mich selber schauen und am Ende gucken, was dabei rauskommt, weil es bringt halt nichts zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwo mitzugehen. Vielleicht fährt die Person eine ganz andere Strategie, als ich das mache. Was Kohlenhydratzufuhr, was Schlafzeiten etc. angeht. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, so dieser mentale Aspekt zu sagen, du wirst Achterbahn fahren. Das heißt, du wirst definitiv Phasen haben, da wird es dir so dreckig gehen, wie es dir wahrscheinlich selten zuvor in deinem Leben gegangen ist, wo du dich irgendwie nach Hause wünschst, wo du zu Hause ins warme Bett möchtest. Aber es wird auch Phasen geben, da hast du so wie so ein Runner's High, da fährst du da oben irgendwie mit Rückenwind, so wie gestern irgendwie in dem Sand und denkst du so, das Leben ist geil, ich fliege, I believe I can fly. Und die Intervalle dazwischen, die werden halt immer kürzer. Das heißt, du hast ein Hoch, danach crashst du erstmal so richtig ins Tief, danach hast du wieder ein Hoch und so geht das eigentlich immer weiter. Und das Rezept ist es am Ende, da dran zu bleiben und vor allen Dingen, für mich ist es so, dass es im Grunde genommen, kurz bevor die Sonne aufgeht, da ist es immer, also für mich am härtesten, weil da ist es immer am kältesten. Es ist meistens so, dass es dann richtig feucht wird, kurz bevor die Sonne aufgeht. Das heißt, es ist unangenehm, alles ist klamm, alles ist nass. Und dann startet im Grunde genommen mit Sonnenaufgang dieser Tag, wo du ja normalerweise voller Energie in den Tag startest. Du weißt aber so, du bist schon völlig am Arsch und jetzt kommt nochmal ein ganzer Tag. Und da musst du halt wirklich dranbleiben. Also dieses Never Scratch at Night, da ist tatsächlich was dran. Also die Entscheidung nachts musst du immer nochmal irgendwie dreimal den Filter wegnehmen, weil du halt einfach nicht vernünftig beurteilen kannst, wie scheiße es dir gerade geht, sondern warte halt, bis es Sonnenlicht kommt, bis du vielleicht auch die Strecke wieder siehst. Das sind auch manchmal so Sachen, du fährst irgendwo nachts rum und du bist auf irgendeinem Trampelpfad in Marokko unterwegs, wo irgendwie vorher nur 20 Esel lang gelaufen sind und sonst war da noch nie ein Mensch. Und du findest halt die Strecke nicht im Lichtkegel und dann bist du schon am Verzweifeln, dir ist kalt, du bist irgendwie hungrig und man sagt ja so schön, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und das ist dann halt so und dann findest du die Strecke nicht und bei Sonnenlicht sieht das ganz anders aus. Dann kommst du da bei Sonnenlicht vorbei und denkst so, ja, wo war denn hier heute Nacht mein Problem? Ne? Also ich habe das schon so oft gehabt, dass ich dann irgendwie nachts, keine Ahnung, auch hingeschmissen habe oder was auch immer und am nächsten Tag da vorbeigekommen und dachte mir so, ja, wo war denn jetzt hier dein Problem? So klar, bist du dann nochmal wieder erholt und dein Gehirn hat das verarbeitet alles, aber manchmal sind die Sachen gar nicht so scheiße, wie sie erstmal nachts wirken und ich glaube, das ist somit das Allerwichtigste. Ja, und ich bin der, Punkt Nummer drei ist für mich so dieses Schlafding. Ich glaube, speziell auch in, ich sag mal, der Strategie von Fritz ist es super wichtig, halt auch schon recht früh ausreichend zu schlafen, weil du erstmal in dieses Schlafdefizit reingehst. Ich meine, was ist am Ende so deine angepeilte Zeit, die du fahren willst?
Finde ich mal witzig, weil das ganz oft gefragt wird und ich hab das nie. Ich habe nie eine angepeilte Zeit bei allen Sachen, die ich gemacht habe, sondern ich versuche immer also alles so optimal wie möglich zu machen, ne? Standzeiten minimieren und so weiter und einfach zu fahren und denkt mir dann so, ja, das, was bei rumkommt, kommt bei rum. Deswegen kann ich das irgendwie immer nie beantworten. Also natürlich unter den 8 Tagen. So,
ist, ja, aber jetzt gehen wir mal irgendwo so, keine Ahnung, von 6 bis 7 Tagen aus,
roundabout. Irgendwie sowas wahrscheinlich, ja.
Und wenn du dann halt schon irgendwie die ersten 2 Tage denkst, du könntest da irgendwie mit 3 Minuten Schlaf auskommen, das wirst du spätestens an Tag 4, wirst du das bitter bereuen und dann wirst du merken, die Leistung geht in den Keller, du bist unaufmerksam, dann passiert es halt auch mal schnell, dass du dann einen Stein mitnimmst, einen Durchschlag holst und dann eskaliert die Situation richtig, weil du dann irgendwie eine mentale Krise kriegst. Du stehst dann da, kriegst vielleicht Tubeless nicht repariert oder keine Ahnung was oder vielleicht sogar Felge gebrochen, weil du halt einfach nur kurz unaufmerksam warst, weil du halt einfach übermüdet bist. Ne? Und das sind die Situationen. Oder dann kann auch mal so ein kleiner Fifi, der total harmlos ist, dann irgendwie zu einem riesen Monsterköter werden. Ja, genau. Das ist, Hunger und Schlafentzug, also Schlafentzug war nicht umsonst früher eine Foltermethode. Also, und das ist halt tatsächlich so. Schlafentzug ist somit das Härteste, was ich kennengelernt habe. Von da an sind das so die Sachen, die man, glaube ich, einfach im Kopf haben muss,
ja,
wenn man da unterwegs ist.
Lass uns da gerne mal vielleicht auch spannend für die Zuhörer reingehen, weil es mich auch interessiert, weil du es gerade angeschnitten hast. Lass mal ein paar Zahlen auf den Tisch legen. Also vielleicht einmal ganz spannend so aus deiner Sicht, wenn du jetzt, ne, vorne mitfahren willst, was ist so da ganz für dich persönlich das Thema Schlafzeiten? Also, ne, wann würdest du das erste Mal schlafen? Wie lange schläfst du? Also wenn du darüber sprechen möchtest. Und dann vielleicht auf die Sicht, wo du sagst, okay, das ist jetzt jemand, der im Mittelfeld fährt, der ambitioniert fährt, aber eher auf Finish. So, wie viel sollte man denn schlafen? Ist das super individuell? Sind das 3 Stunden, sind das 6 Stunden, muss man da jedes Mal auf irgendwas hören? Schlafzyklen wäre, glaube ich, ganz cool und spannend mal zu hören, wirklich so ein paar Zahlen zu haben, um die einschätzen zu können.
Ich kann dir mal ganz kurz so durch meinen Atlas Mountain Race 23, also 2023 durchgehen.
Vorsicht, ich kontrolliere all das, was du gerade
genau
sagst. Ich habe deine Datei hier vor mir.
Also ich habe im Grunde genommen das erste Mal geschlafen nach der Old Colonial Road. Ich weiß gerade die Kilometerzahl nicht. Lass es Kilometer 600 oder irgendwie sowas in der Richtung gewesen sein.
Nach ungefähr 26 Stunden müsste das sein, ja.
Ja, roundabout. Das Problem war, ich hatte geplant, da zu schlafen und wollte mir auch eigentlich eine kleine Unterkunft oder irgendwie sowas suchen, um so 2-3 Stunden zu schlafen. Da gab es einfach nichts. Da war einfach tote Hose. Ich hatte anscheinend irgendwie einen Fehler beim Scouting gemacht und am Ende hatte ich nur eine Tankstelle, wo ich mich dann mit einem Schlafsack bis zum Bauchnabel und einer Rettungsdecke für 20 Minuten auf den arschkalten Boden gelegt habe. Und das habe ich halt auch bitter bereut. Das war ein Fehler. Das war unfassbar hart. Ich bin dann weitergefahren, bin dann dummerweise noch in den Hungerast meines Lebens reingefahren vom Checkpoint Nummer 2. Hab dann da ein bisschen was gegessen, bin weitergefahren und hab dann so 2 Powernaps in der Sonne mal kurz irgendwie in der Serpentine gemacht und hab dann im Grunde genommen die Nacht, ich glaube mal 3 oder 4 Stunden geschlafen, bevor ich dann weitergefahren bin.
3,5, ja.
3,5.
Wo und wie?
Da habe ich tatsächlich in einem Hotel geschlafen. Also okay. Ich hatte Glück, ich hatte Polizeieskorte. Die ersten 3 hatten durch gewisse Ortschaften, warum weiß ich nicht, hatten Polizeieskorte.
Das ist schon mal vielversprechend.
Das klingt ja richtig super, weil das hast du ja natürlich nicht hinten.
Ja, das war eine ganz wilde Situation. So, man kennt das vielleicht so aus so DDR-Filmen oder sowas, wenn auf einmal die ganze Zeit so ein Mofa oder sowas hinter dir herfährt oder so ein Auto. Und ich hatte das die ganze Zeit und ich bin dann irgendwie auch so Wege gefahren, wo du denkst, okay, normale Menschen fahren nicht lang, aber der ist irgendwie hinter mir geblieben. So 2 so Dudes auf dem Moped. Und das war so ein bisschen strange und dann irgendwann im nächsten Ort, da musste ich dann irgendwie anhalten, weil ich dann das Hotel gesucht habe und dann kam sogar der Bürgermeister und der sagte so, ja hier, wir haben für euch Polizeieskorte und den habe ich dann halt direkt gefragt, so hey, ich brauche ein Hotel und der meinte so, ja hier gegenüber die Straße kannst du pennen, das hat super funktioniert.
Na, krass.
Risiko da ist nur, das ist schon ganz vielen Leuten zum Verhängnis geworden, die schließen nachts die Hotels ab. Da musst du extremst aufpassen, dass wenn du dann in einem Hotel liegst, schön schlummerst, aufstehst und denkst so, okay, ich fahre jetzt weiter und dann stehst du vor verschlossener Tür. Scheiße. Da musst du unglaublich aufpassen. Ich habe das wirklich 20 Mal erwähnt, so ey, bitte schließ die Tür nicht ab, ich muss hier rauskommen.
Ja, das machen die trotzdem, das funktioniert. Ja.
Genau, da musst du, also ich hatte Glück, die haben das wirklich gemacht, weil ich glaube, da war der Bürgermeister dann auch hinterher, so, der hat sich da um mich gekümmert, das war echt Premium.
Oh. Vom Bürgermeister das Rennen geführt, wie gut
ja,
ist das?
Also das ist halt so ein bisschen so Kleinigkeiten, auf die du halt achten musst. So generell vom Schlaf, ich würde es jetzt mittlerweile mit der Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, speziell auch aus Chile beispielsweise, so hey, ich muss mehr auf mich selber gucken und nicht gucken, was die Leute um mich herum machen, würde ich halt schon einfach ganz klar sagen, also ich meine, es ist kein Geheimnis, ich stehe auf der aktuellen Startliste vom diesjährigen Atlas Mountain Race drauf, ich werde aber nicht starten, weil ich mich einfach aktuell nicht in der Form fühle, um die Platzierung zu fahren, die ich da für mich noch wünschenswert ersehe, weil, wie gesagt, ich war schon Dritter. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch schon ein bisschen Gedanken zu dem Rennen gemacht und meine Schlafstrategie wäre so gewesen, dass ich tatsächlich das erste Mal schlafen mir wirklich was zum Schlafen gesucht hätte, also wirklich mit einem richtigen Bett, um dann auch 3 Stunden zu schlafen. Ich glaube, selbst wenn du vorne mitfahren willst, ist das extremst wichtig, speziell vor so Abschnitten wie Old Colonial Road, die ist technisch ein bisschen anspruchsvoller, die geht lange berghoch, es wird unglaublich kalt in dieser Region bei Nacht. Genau, und dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie einen zweiten Schlafstopp. Bis zu der Planung bin ich jetzt noch nicht oder damals nicht weit gekommen, weil ich mir dann die Entscheidung getroffen hatte, nicht zu starten. Aber das wäre so mein Herangehen gewesen, jetzt in Bezug auf dich jetzt bei dem Rennen. Ich meine, wir hatten das Thema schon die Tage beim Frühstück morgens. Ich glaube, dass es für dich mit den Erfahrungen, die du so outdoor-mäßig hast, nicht das Riesenthema wird, da irgendwie nachts oder wann auch immer durch irgendwelche Flüsse durchzumüssen oder dies, das, jenes zu machen. du weißt, wie du klarkommst. Ich glaube, für dich ist einfach extrem wichtig, dass du dich gut pacest und halt vernünftig schläfst. Von da an würde ich da den Fokus definitiv drauf legen, wenn das Rennen um 18 Uhr startet, die erste Nacht musst du durchfahren, ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, du fährst den nächsten Tag und dann schon irgendwie so zu schlafen, dass du dann wahrscheinlich so in einem Ort bist, wo du, keine Ahnung, um Mitternacht ankommst, dir irgendwie was suchst, weil dann haben die meistens noch auf, irgendwie so irgendwelche Berber, um dann eine Nacht zu schlafen, irgendwie 3 Stunden und dann weiterzufahren. So im Mittel würde ich bei dir so pro Tag 3 bis 4 Stunden schlafen und das sollte sich am Ende eigentlich ausgehen können.
Das ist sehr interessant. Ich möchte mir ganz kurz nochmal über das Thema jetzt gerade Schlaf so gerade groß haben. Von dir nochmal hören, Sepp, vielleicht gerne auch von dir, Fritz, aber es ist vor allem für die, die vorne fahren, relevant. Ist ja gerade so eine Diskussion, jetzt wieder die Frage, die sie gerade alle stellen, sollten die Fahrer, die auf Sieg fahren wollen, sollte man eine Schlafstrategie vorgeben? Also sollte es eine Regel geben, dass gewisse Standzeiten eingehalten werden, um genau auch so etwas zu verhindern? Du hast gesagt, Schlafentzug ist eine Foltermethode und wir kennen halt manche Fahrer, die schaffen dann wie 2-3 Tage durchzuziehen.
Du meinst jetzt vom Veranstalter aus,
Vom Veranstalter aus. Gerade die Diskussion ja auch, über sowas wie Transcontinental, da hast du die Fahrer, die 48 Stunden durchziehen, so bei einem 9-Tage-Rennen. So, wie siehst du das?
Ganz klares Ja. Also ich sage das ja schon seit Jahren, dass dieser Schlafentzug nicht nur ungesund, sondern auch extrem gefährlich. Also über ungesund brauchen wir eigentlich nicht reden, weil ich meine, dann, wenn du nach Gesundheit gehst, dann fährst du das Atlas Mountain Race nicht, weil gesund ist es definitiv nicht. So. Da geht's aber um den Sicherheitsaspekt.
Das ist kein Gesundheitssport.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also meine schlimmste und härteste Schlafentzugserscheinung oder Erfahrung war tatsächlich beim Atlas Mountain Race. Also Okay. Wir haben uns ja alle so ein bisschen drüber lustig gemacht, über meinen Badlands. So, ich habe am Ende irgendwie so ein bisschen halluziniert. Ich habe irgendwelche Sachen gesehen, die nicht da waren. Das ist noch ganz cool. Ich kann aber sagen, dass ich dann halt wirklich übermotiviert nach dem Sieg bei Badlands halt ins Atlasgebirge geflogen bin und gesagt habe, okay, ich möchte hier auch gewinnen.
Wollen wir mal sehen.
Ich lag dann auf Position 3 und ich wollte unbedingt das Podium behalten und ich habe dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt nach dieser letzten Nacht im Hotel und die letzten 4 Stunden bin ich dann bei Dunkelheit Richtung Ziel gefahren und ich hatte wirklich so dermaßen krassen Schlafentzug, dass ich irgendwann auch einen Realitätsverlust hatte. Also das heißt, ich wusste nicht mehr, ich habe eine Zeit lang auf mein Garmin geguckt und habe Panik bekommen, dass ich in die falsche Richtung fahre. Damit fing es halt an. Und dann geht es halt weiter, dass du ein paar Minuten später, also du fährst dann weiter, weil du dann irgendwann dir selber sagst, nein, das stimmt schon alles und es passt und vertrau einfach. Du fährst weiter und irgendwann sitzt du auf deinem Fahrrad und überlegst dir halt, okay, wo bin ich eigentlich? Also ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Ich habe wirklich, also richtig, das sind wirklich, ich sag's ganz ehrlich, das sind Höllenqualen, die du halt unter Schlafentzug halt hast. Ich wusste, okay, bis zum Ziel ist es nicht mehr weit, ich muss diese Stunde noch irgendwie durchziehen, dann bin ich im Ziel und dann ist es vorbei. Aber ich kann sagen, dass diese letzten 4 bis 5 Stunden in dem Rennen, die sind wirklich, und die habe ich auch ehrlich gesagt bis heute nicht 100% verarbeitet. Das ist somit das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Also das ist...
Es ist 2026, also wir sind jetzt 3 Jahre später und selbst hat es noch nicht verarbeitet.
Also ich bin ganz ehrlich, also ich bin früher oder jetzt auch mittlerweile wieder sehr, sehr gerne, fahre ich bei Dunkelheit, ich mache das gerne. Ich meine, wir sind die Tage auch gefahren, ich genieße das. Ich hatte aber so gute 1,5 Jahre, da konnte ich das nicht wirklich. Also ich habe mich da schwer getan, so generell mit Dunkelheit, wenn es dunkel geworden ist. Das sind alles so Sachen, die kommen halt von dieser Aktion. Das merkst du im ersten Moment nicht. Also da hast du halt diese Müdigkeit, du hast diesen Realitätsverlust etc. Aber so, dass du dann irgendwann, ich war dann irgendwann wieder zu Hause und habe mich extrem schwer getan mit Dunkelheit. Ich habe mich extrem schwer getan, bei Dunkelheit draußen Fahrrad zu fahren. Ich habe mich generell schwer getan, sobald ich müde geworden bin. Und ich habe einfach gemerkt, dass bei solchen Situationen, ich würde sagen, das geht auch teilweise bis heute noch so, jetzt mittlerweile habe ich es wieder besser im Griff, aber dass dein Körper dann auch irgendwann so einen Drehzahlbegrenzer drin hat. Das heißt, sobald du halt in diese Bereiche reinkommst, wo es halt wirklich hart wird, also wir reden hier nicht von, wir sprinten zum Leuchtturm hoch mit 500 Watt, es tut weh und wir hören auf, sondern es geht halt wirklich darum, du bist am körperlichen Existenzminimum. Dass dein Körper da halt einfach viel früher als damals sagt, stopp, bis hierhin und es geht nicht weiter. Also über diese Schwelle kann ich eine Zeit oder konnte ich eine Zeit lang nicht drüber hinausgehen. Ich würde sagen, seit Chile kann ich das wieder ein bisschen, aber bis dahin bin ich wirklich an diesen Bereich rangefahren und dann hat es halt aufgehört. Und das war auch sicherlich der Grund, warum letztes Jahr bei mir schwierig war, weil ich halt einfach immer noch diese Probleme halt hatte.
Ja, verstehe ich. Fritz, freust du dich drauf?
Auf jeden Fall, ich finde das...
Auf Langzeitfolgen?
Also es klingt, ich habe das ja selber auch sage ich mal, eine Hand. Ne? Könnte ja theoretisch sagen, du, ich schlafe 8 Stunden.
Ja.
So, wenn das meine Entscheidung ist. Das muss ja jeder auch für sich selbst ein bisschen rauskristallisieren. Und natürlich, wenn du vorne mitfahren willst und dann Podium und sonst was, dann hast du ja gar keine andere Möglichkeit. Diese generelle Diskussion, auch wenn die mich gar nicht so, vielleicht so sehr betrifft, mit sollte man das regulieren mit Schlaf und sonst was, habe ich, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen was zu mir angehört. Ich glaube, das verändert halt krass diese ganze Dynamik, weil es lebt ja von diesem Taktischen und alles, also es ist ja wie so ein Riesenpuzzle und klar ist irgendwie, deine Schwelle ist ein Puzzlestück, deine Ernährungsstrategie, deine Schlafstrategie und keine Ahnung was.
Jetzt kurze Information, jetzt kommt der Staubsauger, aber ich glaube, er zieht an uns vorbei. Lukas wird auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Schneiden haben heute.
Oh Junge, das wird die Hölle.
Ich glaube, es kippt halt so ein bisschen mit der Dynamik, weil man das so ein bisschen sehr reguliert. Natürlich wäre es sinnvoll, vielleicht ist es gesünder und so weiter, aber ich glaube, dass dieser Vibe, den man halt bei diesen langen Ultras hat, genau dann davon lebt so. Und ja, auch gerade so im vorderen Bereich dann wahrscheinlich auch dieser Punkt drauf kommt, okay, der eine geht jetzt schlafen, gehe ich jetzt mitschlafen oder fahre ich noch länger? Wie lange schlafe ich dann noch? Also ich hatte nur das in einer ganz kleinen Situation beim North Cape auf den letzten paar Kilometern, wo mir klar war, okay, ich habe irgendwie noch, bin schon ganz lange unterwegs, ich habe noch 300 Kilometer, ich muss noch einmal schlafen. Und ich habe mich dann halt hingelegt, habe geguckt, wie viel Kilometer habe ich zu meinem jemand, der hinter mir ist, habe dann ausgerechnet, wann der ungefähr bei mir wäre, wenn er durchfahren würde und so weiter, habe mir dann nachts einen Wecker gestellt, um zu checken, wo ist der, habe gesehen, okay, der pennt auch, habe dann nochmal schnell nachts 0.30 Uhr oder so, habe dann wieder durchgerechnet, okay, wenn der jetzt dann gleich aufsteht in 5 Minuten und fährt, wie viel habe ich noch, ich kann nochmal eine Stunde pennen, also selbst da war ich super verkopft, weil ich halt keine Platzierung mehr verlieren wollte, aber irgendwie war es halt auch geil.
Ja,
also das ist halt wirklich schwierig, es ist super gefährlich, aber ich glaube, wenn du das halt, ja, also man müsste, mein Gedanke war schon, ob man das quasi so, stell dir vor, du kommst an den Checkpoint und du musst in jedem Checkpoint 3 Stunden bleiben.
Nur so kannst du auch gewährleisten.
Irgendwie so.
Genau. Nur so kann man es ja gewährleisten.
So wie so ein Check-in und ein Check-out. Ob du dann da schläfst, isst, ruhst, whatever, dann ist wieder Taktik.
Ja.
Aber wie willst, anders geht's ja gar nicht zu kontrollieren.
Ich seh das auch.
Ja, also
so.
du kannst es schon anders machen. Du kannst ja sagen, okay, du musst pro Tag musst du 2 Stunden Standzeit haben. So, und das kannst du über den
Tracker.
Über 2 Stunden am Stück. Also zum Beispiel ganz kurz als Hintergrund. Für die Top-Fahrer bei diesen Rennen, also für die Top 10, die vorher so ungefähr, ich sag mal, vom Veranstalter halt angegeben wird, existieren pro Fahrer 3 Dot-Watcher. Das heißt, du bist rund um die Uhr getrackt. Das heißt, du kannst halt auch nicht sagen so, ja, okay, das sieht der vielleicht jetzt gerade nicht oder was auch immer, sondern du bist halt alle Top 10 Fahrer, also da ist jetzt irgendwie ein Überraschungskandidat mit bei, sind halt wirklich überwacht. Also von 3 verschiedenen unabhängigen Personen weltweit, die aufs Dot-Watching gucken. Das ist halt mittlerweile schon in dem professionellen Rahmen unterwegs. Also was ich jetzt zum Beispiel meinte mit Schlafzeiten ist ja so, okay, dass du sagst, okay, pro Tag musst du 2 Stunden am Stück irgendwie Standzeit haben, wo du irgendwie schläfst, was auch immer. So, klar kannst du nicht überwachen, ob der jetzt schläft, ist auch dir selbst überlassen, ob du dann keine Ahnung was machst, du kannst auch Karten spielen. Aber dann, das kannst du natürlich am Ende auch als taktische Variante sehen, um so ein Rennen spannend zu machen. Ja, okay. Dass du sagst, okay, wann zieht er den Joker, wann packt er das jetzt rein? Da gibt's ja super vielfältige Varianten. Man muss sich halt nur Gedanken dazu machen.
Weil das Ding ist halt einfach, du hast gerade selber das Szenario schon aufgemalt gerade. Du triffst halt an diesem Punkt keine rationalen Entscheidungen mehr. Du kannst dich von außen nicht mehr, ich sag mal, vernünftig entscheiden. Deswegen so eine Vorgabe von außen könnte vielleicht auch wirklich helfen, dass, ich will es nicht beschreien, aber irgendwann wird vielleicht was passieren und so. Mit sowas
ist es ja auch schon. Also es passiert ja, also ist ja kein Geheimnis, dass schon solche Sachen passiert sind. Ich glaube einfach, dass man den Leuten, also ich hatte ein ganz krasses Beispiel vor 3 Jahren in Chile beim Across Andes. Da war das so, dass wir in Patagonien extrem schlechtes Wetter hatten. Wir hatten Schnee. Alle Teilnehmer wussten eigentlich auch, wie hart es werden wird und dass es über einen Pass rübergeht, wo auch tatsächlich oben geschlossene Schneedecke ist. Und ich bin damals halt dummerweise krank geworden, ausgestiegen, und es war dann wohl so, dass die Jury, also die fahren ja auch teilweise in 2 bis 3 Autos immer auch auf der Strecke rum, um zu gucken, wo sind die Leute, was geht so ab. Die haben dann Reifenspuren im Schnee gefunden und diese Reifenspuren führten bergauf unter eine Leitplanke. Und dann haben die halt angehalten und nachgeguckt und dann haben die halt angehalten und nachgeguckt und unter dieser Leitplanke einen Typen gefunden, der sich da irgendwie, ja, keine Ahnung, in einen Biwaksack oder was auch immer gelegt hatte, nahe dem Erfrierungstod war und dann gesagt hat, dass er davon ausgegangen, also er ist werdender Papa und er ist nicht mehr davon ausgegangen, dass er sein Kind noch lebend wieder sieht. Und das sind halt einfach die Sachen, wo ich halt ganz klar sagen muss, genau für diese Leute brauchen wir halt den Schutz, weil die Leute sind halt bereit, für die goldene Ananas sich das Leben zu nehmen. Bei einem Across Andes in Chile wurde ich, keine Ahnung, Platz 100 eh kein Schwanz interessiert, außer dich selber. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, da geht es jetzt gar nicht um, auf welchem Platz du am Ende bist. Und das ist bei uns vorne ja genauso, das heißt, da sind ja auch Leute bereit. Justinas beispielsweise ist ja zum Beispiel ein Fahrer, der geht ja auch über alle Grenzen, der fährt mit dem krassesten Schlafentzug rum, der kommt kaum noch klar, aber er fährt halt irgendwie am Ende ins Ziel. Und da muss man halt einfach sagen, das hat bis jetzt immer funktioniert, aber wenn dann solche Fahrer auch ein bisschen unter Druck geraten, dass ihnen jemand im Nacken hängt, ich meine vor 2 Jahren beim Atlas Mountain Race, der Drikos, starker Fahrer aus Afrika, der auf Position 2 oder 3, glaube ich, lag, und dann, ich glaube, 25 Kilometer vor Ziel einfach, also die offizielle Variante ist, er wurde vom Auto umgefahren, seine Variante ist, er war einfach so dehydriert und müde, dass er einfach im Straßengraben geendet ist. Er weiß bis heute nicht, wie er da hingekommen ist. Und das Rennen war 25 Kilometer vom Ziel für ihn beendet. Das sind natürlich mal so die Extrem-Horror-Geschichten, die so ein Rennen mit sich bringt, so klar. Aber auch da muss man einfach sagen, das hätte man vermeiden können. Ja, am Ende ist er dann nie wieder in die Position gekommen, bei so einem Rennen vorne mitzufahren. Weil auch wahrscheinlich bei ihm, und das sagt er auch, das hat er mir irgendwann mal erzählt, bei ihm auch der Drehzahl begrenzt halt einsetzt. Sobald es halt in die Bereiche geht, wo du dich halt so extrem ins Delirium fährst, sagt der Körper halt vorher, geht nicht mehr, bitte hör auf. Und dann teilt der Körper dir auch mit, dass er aufhören muss. Und ich glaube, das kann man halt einfach vermeiden, weil irgendwann kommt es halt zu einem wirklichen Unglück und dann sind halt alle Rennen gestorben, weil dann gibt's halt keine Rennen mehr.
Also was kannst du dann nicht mehr provozieren? Und diese Ultradistanzrennen, Ultradistanzradfahren, ich finde, Fahrradfahren kann man halt eh relativ lange, weil strukturell halt tendenziell so wenig belastend, dass du halt einfach immer weiterfahren kannst. Und das ist ja da auch der Nachteil genau dessen. Du kannst halt so weit fahren, bis du dich halt wirklich körperlich in Situationen begibst, die so noch man noch nie empfunden hat und die vielleicht an sich normaler, der sowas noch nicht gemacht hat, nie vorstellen kann, wie müde und wie fertig man werden kann, wenn man sowas mal angeht. Ich finde das extrem krass.
Es ist halt nicht die Müdigkeit, die du halt abends hast, wenn du so ein bisschen beim Netflixen auf der Couch rumlummelst, so, sondern das ist halt eine ganz andere Art von Müdigkeit. Ja. Ne? Und es ist ja so, dass das Sekundenschlaf ist ja im Grunde genommen offiziell kein Schlaf, sondern Sekundenschlaf ist ja nichts anderes, außer das Gehirn schaltet wirklich kurz aus.
Eine Bewusstlosigkeit.
Genau, das ist eine kurze 1 bis 2 Sekunden Bewusstlosigkeit, wo das Gehirn mal kurz Feierabend macht, weil es einfach nicht mehr kann.
Ja.
Und das wird ja so, ich sag mal, im Sprachgebrauch so als Schlaf dargestellt, ist es aber gar nicht.
Ja.
Und das kann dir auch unter...
Das ist einfach ein Sekunden-Pass-out.
So, genau, man sagt damit immer so, ja, du sitzt im Auto, ich halt kurz an, mach 10 Liegestütze und fahr halt das Auto weiter. Oder beim Fahrradfahren so, ja, ich bin ja in Bewegung, hab Puls 120, irgendwie so, dann kann ich ja nicht einpennen, das geht ja nicht. Doch, das geht, weil...
Du fällst in ein Sekundenkoma, ja.
Genau, ja. Dann ist halt Sekundenschlaf vom Fahrrad, ist auch dem einen oder anderen schon passiert. Und das ist halt einfach... ultra gefährlich.
Vielleicht nochmal eine Frage dazu. Ich meine, das ist etwas, das hast du so ein bisschen durch das North Cup schon mitbekommen. Hast du, Fritz, aus deiner Vergangenheit irgendwas, was du mitnehmen kannst, was dir da hilft? Oder in Situationen auch des Atlas-Rennen, was dir da helfen könnte? Du meine, Krisensituation, nennen wir es mal als solches, ist jetzt nicht komplett fremd dadurch. Hast du denn irgendwas mit der Erfahrung, die du gesammelt hast im Survival-Game, hast du da schon Dinge, die du vielleicht anwenden kannst? Oder rennst du mit einer 30 cm Klinge da rum und schneidest den Dschungel auseinander?
Ja, klar, mit der Machete. Ich
eine Machete.
Ich glaube, man muss einfach generell nochmal sagen, dass, keine Ahnung, vielleicht 90% der Teilnehmer von solchen Rennen, Atlas Mountain Race und so weiter, aus dem normalen Radsport kommen, Mountainbike, Straßenradsport, Gravel, was auch immer, und sich dann Stück für Stück steigern und sagen, ey, das ist doch mal eine neue Challenge, eine neue Radfahrherausforderung. Ja. Ich glaube, der andere Bereich ist so ein bisschen diese Bikepacking-Variante, die sagen, okay, eigentlich ist das Gleiche, nur jetzt ein bisschen länger, intensiver. Ja. Und ich glaube, bei mir kommt dann halt, ich komme auch eher aus dem Bikepacking-Segment und dazu aber halt noch aus dem Abenteuer, Bushcraft, Wandern, Trekking, Survival, wie man das nennen will. Und ich glaube, dadurch habe ich jetzt ein bisschen den Vorteil, was das Thema draußen schlafen angeht. So, also ich weiß, wie die Ausrüstung funktioniert, worauf man achten muss. Ich habe hunderte Male draußen irgendwo gepennt, auch unter freiem Himmel, auch in anderen Ländern. Das heißt nicht, dass ich da jetzt dann auch super gut schlafe und alles okay ist. Und wenn ich da merke, dass wir gerade eine Region haben, wo super viele Hunde unterwegs ist, dann lege ich mich da jetzt auch nicht hin. So, aber ich glaube, dass ich in vielen Situationen ein bisschen stumpfer bin oder sie einfach kenne. Ne? Auch in Bergregionen, wenn es jetzt in Richtung, keine Ahnung, Schnee, Wind und keine Ahnung, was angeht. So, ich habe einfach andere Sachen erlebt oder mittlerweile viele Sachen erlebt, die das für mich dann ein bisschen normaler machen.
Ja, ja.
So würde ich jetzt sagen.
Aber vielleicht in dem Moment auch zumindest einen rationaleren Kopf vielleicht bewahren kann.
Ja.
Also ich kenne mich halt, ich habe meine Ultra-Erfahrung, das ist halt eine lange Einheit für Sepp. Ich musste mal ein Rennen fahren, musste wirklich, das wäre ungefähr 30 Stunden gewesen. Ich bin in der Nacht aber zweimal gestürzt nach 16 Stunden, einfach nur auch, weil ich zu racig da rangegangen bin. Ich habe nicht, wir haben schon mal darüber gesprochen, nicht aktiv das Risiko vermieden. Das ist halt eher die Herausforderung, du musst aktiv das Risiko vermeiden und ich habe einfach nur so ein bisschen weniger Risikoeingang als ein Radrennen. Bin dann wie relativ schnell um die Kurve, zack, Lenker eingeschlagen, über Lenker gegangen, dachte mir so, verdammt, okay, ich sehe einigermaßen noch okay aus, ich fahre weiter. Dann in der Nacht zum zweiten Mal gestürzt, weil ich gerade in der Dunkelheit nicht gerafft habe, dass ich mit 47 km/h in eine Kurve reinfahre. So bremst ein bisschen an, wapps, über den ganzen Schotter gelegt. Ich sah aus wie, werde ich komplett wie ein Streuselkuchen, die Extension vorne abgebrochen, alles. Und dann habe ich auch noch Richtung Checkpoint geschleppt und war nach der Hälfte des Rennens raus und habe auch gesagt, okay, das war nicht mal die großen Herausforderungen. Da bin ich schon daran gecrackt, einfach nur die Basic-Aufgaben richtig zu machen, weil ich den Fokus da nicht hatte. Deswegen, also aus der Radrennfahrersicht kann ich sagen, bist du auf jeden Fall in der Hinsicht wahrscheinlich definitiv besser vorbereitet.
Vielleicht können wir ja irgendwie nachher mal hier in die Küche gehen, so einen großen Topf oder Pfanne und irgendwie aus uns beiden
ein bisschen, ja, noch ein
bisschen
Athleten.
Salz und noch ein bisschen Zimt dazu.
Oder wir haben nachher noch Geschlechtsverkehr.
Als Experiment.
Und warten dann 18 Jahre.
Wir haben ihn. Ultra-Long-Distance-Fahrer. Okay. Ja. Wieso hat er eine Machete im Gesicht? Naja, egal. Schön, okay. Ja,
danke für diesen Einwurf.
Ja, kannst du piepen oder rausschneiden, aber ich dachte, den muss ich bringen.
Wir lassen alles drin. Okay, also, um das mal ein bisschen abzurappen hier an der Stelle, drei Key-Aspekte, jeder von euch, die man mitbringen muss, um so ein Ding zu überleben. Denkt kurz mal drauf nach.
Kurz auf Anfang.
Ja, also für mich ganz der erste Key-Aspekt ist, dein Warum zu kennen, also einfach mental ganz klar full locked in zu sein und zu wissen, warum mache ich das für mich ganz persönlich. Und das habe ich auch schon öfter mal gesagt, da muss man mal für sich fast schon meditativ in sich selber gehen und nicht so eine Antwort finden wie, ja, ich hatte da mal Bock drauf, das wäre mal eine coole Challenge, sondern du musst, also es ist nur meine ganz persönliche Meinung, du musst schon wirklich mal tief in dich rein und vielleicht auch was du in den letzten Jahren erlebt hast und was du damit kompensieren möchtest in deiner... Was ist dein Problem und kriegst du das damit irgendwie gefüttert? Keine Ahnung. Aber es ist so. Also ich merke, dass mir das einfach hilft.
Dein Papa hat dir nie gesagt, dass er stolz auf dich ist, deswegen musst du das tun.
Vielleicht ja, wenn ich das darüber bringe, keine Ahnung. Ob das gesund ist, ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, das hilft. Punkt 2 ist für mich ganz klar und ich glaube, das machen die wenigsten und ich mach's. Ich will nicht sagen, ich mache es zu intensiv, aber ich bin da schon sehr, sehr tief drin. Das lese ich auch mal wieder in den Kommentaren. Ist halt einfach die Vorbereitung, weil, und das kann Sepp schon auch unterstreichen, egal wie du dich vorbereitest, es kommen 100 Probleme, egal was du machst. Ja. So, das kannst du gar nicht verhindern. Aber es ist halt geil, wenn du auf einen Teil dieser Probleme einfach schon vorbereitet bist und du weißt halt, wie ein Tubeless Setup funktioniert. Du weißt, wie du den
weißt du's?
Ja, habe ich also jetzt hier gelernt in den letzten Tagen.
Nein, dafür das Gravel Camp.
Keine Ahnung, wie du Defekte beheben kannst, wo das alles ist, wie deine Ausrüstung ist, wie dein Multitool funktioniert, wo du welche Tasche hast. Also einfach gut vorbereitet zu sein, um dann in den Situationen reagieren zu können. Und 50% muss er eh improvisieren.
Ja.
Das ist so ein Punkt. Und dritter Punkt, muss auch ein bisschen einen am Sender haben. So, das nehmen wir jetzt einfach noch mit rein. Also du musst schon auch bereit dafür sein, irgendwie, dass dir klar ist, dass das alles nicht ganz normal ist. Und ich glaube, gerade in dieser Social-Media-Welt, das kriegt man auch so ein bisschen im Laufsport und irgendwelchen Backyard-Ultras mit, das ist alles nicht normal. Auch ein Marathon ist nicht normal. Aber wenn du natürlich irgendwelche Ultras machst im Radbereich und da wirklich über Tage hinweg unterwegs bist, du musst einfach auch ein bisschen gestört sein und da Bock drauf haben und du musst irgendwie in diesem Leid, in dem Schmerz, in diesem Hoch und Runter musst du irgendwie dich füttern. So, du musst das auch genießen. Und du musst manchmal auch, finde ich, also ich sage ja müssen, also ich rede nur von mir, ne? Aber Kam, ich hatte das 10. Mal den Leuchtturm hochrolle, du musst einfach, das, musst es fühlen, du musst da Bock drauf haben, du musst es denken und so, geil, ich feiere das, und dann guckst du vielleicht nochmal auf mittendrin an Tag 2 auf die Liste und merkst so, ey, 20 Leute sind schon raus, geil, ich bin noch drin, so, ja.
Ja, Wahnsinn, stark.
Spontan jetzt einfach.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr super viel hinzuzufügen, also ich denke, was man noch bei Fritz' zweiten Punkt sagen kann, ist das Equipment, also dieses perfekt vorbereitet sein. Ich glaube, da gibt's keinen, also ich hab in meinem Leben schon mit sehr, sehr vielen Profiathleten irgendwas zusammen gemacht oder zusammengearbeitet, und ich kann, glaube ich, sagen, dass wenig Leute so akribisch arbeiten, wie Fritz das tut. Das ist, also ich muss das sagen, ich habe da eine riesen Bewunderung vor. Dementsprechend gehe ich davon aus, dein Equipment wird komplett vorbereitet sein, also sprich Fahrrad und all der ganz andere Kram über Schlafsäcke und all den das ganze Geraffel, wo du dich eh auskennst, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, und dann ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ne? Am Ende zählt vielleicht noch ein bisschen Glück, dass du halt irgendwie Glück hast, dass der Fluss halt nicht ganz so kalt ist, dass es vielleicht nicht schneit oder keinen krassen Wind irgendwie sowas hat. Ja. Und dann go for it.
Ja, wenig Pech haben. Vielleicht nicht Glück, weil Glück kommt, reicht da nicht, aber wenig Pech wäre schon gut.
Ja.
Ich würde vielleicht ergänzen, ich meine, ich bin es nicht gefahren, aber das, was ich bei dir gesehen habe, was ich bei Fritz schon bei anderen gesehen habe, vielleicht nochmal den Punkt, klar, auch physiologische Vorbereitung, also ein bisschen dafür trainieren schon hilfreich, und fahr halt nicht zu schnell los, also fahr halt in der richtigen Zone. Denk an Tag 1 noch, das musst du an Tag 6 auch noch irgendwie fahren können und nicht einfach den Berg hochstrahlen, weil das bleibt dann nie aufrecht. Deswegen...
Ich glaube, da kann ich vielleicht noch kurz mit einsteigen, weil mir das auch halt in den Rennen, die ich jetzt gefahren bin, auch wenn es nicht viele waren, aufgefallen ist. Wir haben die Sachen ja auch durchgesprochen. Wir haben so ein bisschen gesprochen, okay, was ist so Sweet Spot? Was sollte man so ein bisschen in den Anstiegen maximal fahren? Ab wo wird es dann halt einfach unnötig energieverschleudernd? Und da bin ich halt, und das bin ich, glaube ich, auch in meinen Trainings einfach stumpf. Also ich spreche halt die Sachen durch. Ich weiß, das ist der Plan. Ja. Und dann halte ich mich halt einfach an den scheiß Plan. Also das ist, eigentlich ist das für mich normal. So, und keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, pass auf, ein Anstieg, damit ich das fahren kann mit der Übersetzung, sagen wir mal, versuchen wir mal 200 Watt zu treten, 220, so. Natürlich würde mehr gehen, aber ich verschleudere halt alles. Ja. Und ich fahre die und ich merke, die knallen alle an mir vorbei. Da bin ich irgendwie stumpf. Also ich fahre halt trotzdem meine... die vorgegebene Dinge. Und ich habe das Gefühl, alle anderen machen es aber nicht. Ja. Und die knallen da teilweise los und hin und her. Und dann sammle ich die doch wieder ein und denke mir so, was macht ihr?
Bleib bei deinem Plan bitte bei dem Rennen. Das kann ich jetzt als Trainer nochmal sagen an der Stelle. Und da bin ich auch, muss ich sagen, da machst du es mir das Leben leicht. Da bin ich auch ein bisschen stolz darauf, so wie du es machst. Weil du bist wirklich, was das Training anbetrifft, bist du auch genauso, wie du es gerade sagst. Du bist da so ein Soldat. Du machst das einfach, was da steht. Das ist so stumpf bei dir. Wie du 10 Leuchttürme sammelst du deine Efforts. Und du bereitest dich einfach so systematisch darauf vor. Und das macht es halt deutlich entspannter und einfacher.
Ja.
Okay, ich würde sagen...
Ich glaube, vielleicht kann man zum absoluten Abschluss nochmal eben sagen, ich habe die Tage durch mein iPhone-Fotoalbum durchgescrollt und glaube, ziemlich genau vor einem Jahr, als ich dich zu Lukas angeschleppt habe, habe ich ein Foto gefunden von deinem Fahrrad, wo du daneben stehst, bei dieser Leistungsdiagnostik. Und da muss man sagen, so diesen Step, den du halt seitdem gemacht hast, Equipment, auch so, dass wir jetzt hier schon 3 oder 4 Mal zusammen Radfahren gegangen sind. Ich glaube, das war damals ziemlich undenkbar. Von da an, die Entwicklung, die ist schon krass. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt. Also ich werde das erste Mal in meinem Leben wirklich Dot-Watching richtig betreiben.
Bisschen nervös auch.
Ja, ja, ich fieber da, also ich fieber jetzt selber mit. Ist natürlich auch so ein bisschen FOMO dabei. Ich hoffe, dass wir trotzdem nochmal zusammen die Ehre haben werden, bei so einem Rennen mal an den Start zu gehen und das Ganze zusammen zu erleben.
Also ich bin da. Am 6. Februar um 18 Uhr an der Linie.
Verdammt.
Ey, klar.
Genau, das wollte ich einfach zum Abschluss mal sagen. Ist auf jeden Fall sehr geil zu sehen, diese Entwicklung, die du da genommen hast, wo Lukas, glaube ich, auch viel Arbeit reingesteckt hat. Ich kenne es ja selber, dass er sich da auch von meiner Seite öfter mal viel anhören muss, weil die Rennen sind halt einfach anders als das, was du sonst so kennst.
Ja.
Genau, und jetzt werden wir die nächsten Tage hier noch ein bisschen ordentlich weiter grinden, noch ein paar Leuchttürme holen und dann kannst du dich, glaube ich, nach Marokko gehen. Und damit over and out von meiner Seite.
Genau, also alle am 6. Februar, 18 Uhr, Dot-Watcher einschalten, gucken, was der Fritz macht.
Ja, und wir haben schon drüber gesprochen, dass es vielleicht ganz spannend wäre, dann im Nachhinein, wenn ihr Bock drauf habt, halt nochmal zu quatschen, weil man darf nicht vergessen, das war jetzt alles Theorie meinerseits.
Ja, genau.
Und vielleicht sitze ich ja auch in 2 Monaten und es lief alles komplett anders, aber dessen bin ich mir auch bewusst und das könnte sicherlich ganz interessant sein für den einen oder anderen Zuhörer, der dann beide Folgen hört.
Ja, lass gerne machen. Ich freue mich auch drauf, auf die Geschichte jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachher-Geschichte.
Ja, ich auch.
Dann lass genauso in der Konstellation nochmal drüber quatschen. Okay, dann Leute, habt einen schönen Tag noch. Wenn ihr Rad fahrt, fahrt weiter und bleibt auf dem Bike. Macht die Sachen richtig. Denkt dran, beim Hund auch mal den Stein in die Hand nehmen. Das reicht schon manchmal aus. Und bleibt bei eurer Pacing-Strategie. und so ein bisschen einen am Sender haben, hilft auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.